Ja, einen guten Morgen zusammen. Mir kam immer mal wieder die Gedanke, ich soll eben sagen, wer ich bin. Weil nicht, dass ihr denkt, da kommen wir irgendwie mal so, wer steht da eigentlich? Mein Name ist Roland Westering. Ich bin niederländischer Nationalität, musste das Deutsch lernen. Deutsch ist eine schwierige Sprache, ich kann es noch immer nicht perfekt. Aber ich sage immer, wenn die mal verstehen, was ich meine, dann ist das das Allerwichtigste. Ja? Sonst bin ich zum Glauben gekommen, das ist schon über 40 Jahre her. Ich hatte wenig christliche Prägung, aber ich habe das Evangelium übers Fernsehen mal gehört, das hat mich sehr bewegt und später nochmal. Und dann habe ich verstanden, dass Gott eine Antwort von mir fragt und dann habe ich Jesus darum gebeten, mir mit Gott zu versöhnen. Und das hat dann mein Leben verändert. Heute bin ich ein verheirateter Mann, Sohn über 36 Jahre. Wir haben 6 Kinder. Heute Nacht bin ich zum 3. Mal Opa geworden. Und, ja, vom Beruflichen her bin ich vom Ursprung Forstwirt. Und ich habe später dann über den zweiten Bildungsweg auch noch Theologie studiert, mehr oder weniger, und bin ordinierter Pastor seit 98, glaube ich. Habe viele Jahre Gemeindearbeit gemacht, aber nun schon auch viele Jahre als selbstständig Unternehmer mit Bäumen arbeite ich und mache sonst einen geistlichen Dienst auch in unterschiedlichen Gemeinden. Gut, ich werde nicht fragen, wer sonst noch Fragen hat, sonst ist es nicht so ganz wichtig. Dass ich hier stehe und predige, das mache ich, glaube ich, weil Gott mir dazu berufen hat. Für mich hat das auch immer etwas mit Liebe zu tun. Und ja, wer von euch, wenn er etwas, einen gewaltigen Überfluss, weiß ich was, an Essen gefunden hätte und hat um sich herum Leute, die Hunger haben, würde das für sich bewahren? Das wäre doch nicht schön, oder? Das wäre doch schlimm, wenn man einen Überfluss hat, wenn man nur so ein ganz klein bisschen hat. Na, dann kennen wir, ich bin auch ein Mensch, versteckt man das, ne? Und dann hat man das für sich. Aber wenn es so eine Menge ist, dass man selbst keine Mangel haben würde, wenn man austeilt, ja, dann wäre das schlimm, wenn man es nicht austeilen würde. Und das ist für mich so eigentlich der Grund, dass ich predige, weil ich habe so ein Reichtum gefunden in Jesus. So ein Leben. Und gerade wenn man älter wird, das Leben, es ist ein weiser Mann, der sagt in der Bibel, es ist wie ein Hauch. Es fliegt vorbei, Leute. Es ist so weg. Aber Jesus ist gekommen. Und Jesus hat uns ewiges Leben geschenkt. Inhalt für dieses Leben und die Ewigkeit. Ich bin auf dem Weg in den Himmel und ich möchte gerne viele mitnehmen. Gut. Das war eine ziemlich ausgiebige Vorstellung. Ich glaube auch nicht, dass ich es heute schaffe, in eine anständige Zeit den Predigt zu halten. Aber nun, Vater im Himmel, du kennst uns, du kennst jeden einzelnen Menschen. Du kennst uns schon, vor dass du diese Welt alles gemacht hast, kanntest du uns schon, jeder Einzelne, der hier ist, Herr. Und Herr Jesus, du hast diesen Weg freigemacht zum Vater und auch, dass dein Geist in unserer Mitte sein kannst. Du bist im Himmel zurückgegangen und hast deinen Heiligen Geist gesandt. Und ich danke, dass er heute Morgen hier ist und dass er uns helfen will. Dass er uns ja, offenbart, wer du bist, wie du uns siehst, was wichtig ist vor unserem Leben und dass er uns hilft, dir nachzufolgen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns geschenkt hast, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich zu erkennen und zu erkennen, zu welcher Hoffnung wir dir berufen sind. Halleluja, in Jesu Namen. Amen. Pace dum iul Jesu. Konntest du das verstehen? War das einigermaßen? Das heißt, ich glaube auf Rumänisch, der Friede des Herrn Jesus sei mit dir. Ja, ich habe gehört, war aber auch ein paar Leute aus Rumänien, die mit dem Deutsch nicht so gut sind. So, mein Rumänisch hält sich mit Stinger, Drapta und links und rechts. Und Niente ist geradeaus und Pace dum iul Jesu, die Friede des Herrn Jesus. Das ist doch wunderbar. In der Bibel sagt das, aus allen Nationen und aller Sprachen werden wir einmal in die Herrlichkeit Menschen haben, die ihr Leben Jesus anvertraut haben. Ist das nicht wunderbar? So, heute möchte ich über etwas reden, was uns alle betrifft. Über die letzte Zeit, glaube ich, hat uns Gottes Geist in unserer Mitte die Wichtigkeit, in eine Beziehung mit Gott zu leben, hervorgehoben hat, ein heiliges Leben zu leben. Und dass das nicht immer einfach ist. Und heute möchte ich über eine Dimension reden, die auch damit zu tun hat, dass es auch eine Herausforderung ist, ein heiliges Leben zu leben. Und das ist, dass es eine Welt um uns herum gibt, die eine gottfeindliche Welt ist und dass es einen Kampf gibt. Und die Bibel sagt uns, uns alle ist ein Kampf bestimmt, ein Glaubenskampf bestimmt und dass das Ziel, die Seligkeit in die Ewigkeit ist. Und ich lese mal aus dem Bibel, dem Paulus, der hat in Epheser, das war eine Gemeinde in Ephesus, der hat er geschrieben. Paulus war ein Jude, er war ein Schriftgelehrter, aber hat eine Offenbarung von Jesus bekommen und ist ein an den Messias gläubiger Jude geworden und hat einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben. Und in diesem Brief schreibt er auch, und das lesen wir in Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. So, wir lesen hier kein Märchenbuch, sondern wir lesen hier die Bibel. Und es gibt bestimmte Dinge, die werden uns ganz einfach offenbart, wie sie sind, aus einer anderen Perspektive, nicht aus unserer. Der Mensch sieht erstmal, was vor Auge ist. Ja. Aber Gott ist Geist, er lebt in einer ganz anderen Welt. Und die Bibel lehrt uns, dass erst diese geistliche Welt, dass daraus die materielle, die sichtbare Welt entstanden ist. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir in einer Welt leben, die eigentlich gottfeindlich ist. In einer Umgebung, in einer geistlichen Welt, die gottfeindlich ist. Und Paulus sagt hier, damit haben wir zu tun. Und wenn man in die Bibel sieht, dann sieht man schon gleich in die Schöpfungsgeschichte diesen Spannung oder diesen Kampf, die da ist, dass Gott hat geschaffen, alles ist gut. Und dann hat er sein Gegenüber, den Mensch, nach seinem Bilde geschaffen. Du und ich, wir sind kein Zufallsstück, sondern wir sind von Gott gewollte Menschen und Gott hat uns Leben geschenkt. Und Gott hat Gemeinschaft mit diesen Menschen und dann lesen wir, dass ein Wesen reinkommt und Gott in Frage stellt. Ja? Und zu den ersten Menschen sagt, ja, wenn Gott das dann gesagt hätte und Gott wird in Frage gestellt und sie werden dahin geführt, sich zu erheben gegen das, was Gott gesagt hat. Die Sünde kommt in die Welt, der Tod kommt in die Welt und es geht mit den Menschen bergab. Das hat eine geistliche Dimension. Es ist der Teufel, der da den Menschen versucht hat. Und wenn Jesus dann gekommen ist, dann ist er gekommen, sagt es, um die Werke des Teufels zu zerstören, kaputt zu machen und dafür den Mensch wieder in eine Beziehung mit Gott zu setzen. Und darum ist Jesus gekommen. Er hat die Anforderungen Gottes von Reinheit, Gerechtigkeit hat er erfüllt und trotzdem die Strafe auf die Sünde, auf die Strafe, auf diese Erhebung gegen Gott auf sich genommen, den Tod und die Trennung von Gott. Und er hat den Tod überwunden, die Macht des Teufels überwunden, er hat die Sünde gesühnt und er kann von sich sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Gott, dem Vater, denn durch mich. Er hat da einen Weg frei gemacht, sei der einzigste Weg zu Gott zurück. Und wenn es seine Jünger beten wird, wer von euch kennt das Vater unser? Das kennen eigentlich alle, ja? So, ich kannte das auch schon, obwohl ich damals noch gar nicht gläubig war. Das Vaterunser ist wie so eine Art Richtung, wie man beten soll, eine Linie, an der man entlang beten könnte. Und Jesus sagt in dieses verhältnismäßig kurze Gebet auch, und erlöse uns von dem Bösen. So, diesen Kampf, die ist ganz einfach, ob wir es wollen oder nicht, da haben wir mit zu tun. In Hesekiel 28, das ist ein Propheten, da können wir lesen, was von diesen, was geschehen ist in den Himmel, dass der Böse, dass der Teufel ein wunderschöner Engel war, dass er gefallen ist und dass er sich gegen Gott erhoben hat. Und dann kommt eigentlich dieses Bild, da wird in Hesekiel 28 gesprochen, einmal von einem König, Tyrus, und das war auch tatsächlich ein geografisches Gebiet, wo ein König war, aber es wird auch im Geistlichen dann diese Wechselwirkung in dem geistlichen Welt mit dem Fall des Teufels zusammengelegt. In Daniel lesen wir Daniel 10, dass der Propheten Daniel, dass er betet und dass Gott eingreift und hilft. Und wir lesen, dass der Engel Gabriel kommen will und dass er lange wartet oder lange aufgehalten wird, weil ein geistlicher Kampf in den Himmel war, weil da böse Mächte zu bekämpfen waren. Und so sehen wir einen Anlauf eigentlich dort auf das hin, was Jesus machen wird. Er wird diesen Bösen besiegen. So, wenn er schon sagt, dass es einen geistlichen Kampf gibt, dass es Mächte gibt, dass es Dämonen gibt, dass es Widerstand gegen Gott gibt, dass das Geister sind, die uns davon weghalten wollen, das Leben so zu leben, wie Gott es gemeint hat, dann ist das relevant für unser Leben. Dann ist es für dein und mein Leben relevant. Und wenn die Bibel sagt, uns ist ein Glaubenskampf bestimmt, das ist wie festgelegt, dann ist das wichtig, dass wir verstehen, dass wir uns entscheiden müssen. Ich möchte euch mal fragen, vielleicht ein bisschen grobes Beispiel, aber wenn du hier abends über die Straße laufen würdest und irgendwo kommt einer und der sagt, weiß ich was, irgendwie will dich vergewaltigen, ausrauben oder weiß ich was, wer von euch würde sich wehren? Ich würde mich wehren. Die Sache ist, wenn du dich nicht wehrst, wirst du dich dann ausgeraubt, vergewaltigt oder irgendwie was zurückfinden, ja, und das wird schrecklich sein. So, vom menschlichen Ebene ist es natürlich dann fraglich, wenn ich mich wehre, was wird es sein und so weiter. Vom geistlichen Ebene ist es, wenn wir zu Jesus gehören und uns selig gemacht, in dem Kolosserbrief heißt es, dass wenn wir Christus annehmen, dass wir versetzt werden aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Sohnes. In dem Epheserbrief heißt es, dass wir die Erlösung haben durch sein Blut, ja, und dadurch Kinder Gottes geworden sind. Dass wir in Jesus mehr als Überwinder sind. So, in diese Frage, wenn ich vom Geistlichen her ich angegriffen werde, ist es nicht eine Frage, will ich gewinnen oder nicht, sondern ich werde gewinnen, wenn ich kämpfen. Halleluja! Warum? Weil ich nicht selbst der Gewinner bin, sondern ich gehöre zu denen, der gewonnen hat, zu Jesus Christus. Aber ich muss das einsetzen, ja. Und in diesem Epheserbrief heißt das dann auch, dass wir geistliche Waffen bekommen haben, die wir einsetzen müssen. So, Paulus selbst war ein Mann, der das geschrieben hat, der viele Kämpfe gehabt kannte. Und er sagt am Ende von seinem Leben, ich habe den Glauben bewahrt. Ja? So, auch auf ihm war viel Druck gewesen und Widerstand. So, Jesus hat diesen Kampf gewonnen, der hat diesen Anspruch, diesen Recht, der Teufel auf den Menschen hat, durch die Sünde hat er durchbrochen. Und wir sind, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir von Neuem geboren sind, wenn Jesus unser Herr geworden ist, dann sind wir Kinder Gottes und wir gehören zu seinem Reich. Die Bibel sagt uns, wir sind selig gemacht worden. Das heißt, ein stärkerer Gott selbst bestimmt nun über unserem Leben. Aber das müssen wir verteidigen. Das Interessante ist, dass eigentlich immer in diesem Kampf nicht gesprochen wird von einem aggressiven Kampf nach vorne, sondern dass es immer gesagt, den Stand behalten, wie man geschenkt bekommen hat. Das ist ein Stück entspannter, ne? Als irgendwie versuchen, oh, nun muss ich Land einnehmen und nun muss ich anfangen, aggressiv einzukämpfen. Nein, ich muss das behalten, was ich geschenkt bekommen habe. Man könnte es vielleicht auch mit einem Bild sagen, ein Heiliger zu sein, ist ein Geschenk. Ein Abgesondert zu sein. Wenn wir zu Jesus kommen, werden wir vergeben. Das verändert unser Leben. Das ist etwas Persönliches. Die Wahrheit ist es schön in der Bibel, das ist nicht so sehr eine Lehre, sondern es ist eine Person. Und wenn er in unser Leben hineinkommt, dann schenkt er uns Vergebung, versöhnt uns mit Gott und wir bekommen einen Stand als Heilige. So So, ich kann hier stehen und sagen, ich bin ein Heiliger, ein Abgesonderter, einer, der zu Gott gehört. Halleluja! Ja, ihr seht vielleicht nicht den Heiligenschein. Schön, dass du eine Brille auf hast, Klaus, vielleicht siehst du so ein bisschen. Aber das ist, was die Bibel sagt. Ja? Und aber einmal ein Heiliger sein, als Heilige zu leben, so Heilige zu sein, ist ein Geschenk. Da kannst du nur Danke sagen. Danke, danke, danke. Es war ein Mann am Kreuz neben Jesus, der war ein Verbrecher. Und er sagt nur zu Jesus, Jesus, gedenke meiner. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat Vergebung bekommen, Versöhnung mit Gott. Er war am Kreuz zu einem Heiligen geworden, ein Versöhnter geworden. Ist das nicht ein gewaltiges Geschenk? Da können wir nur Danke sagen. Da können wir nichts für tun. Jede Anstrengung, die du hast, um ein Heiliger zu sein, tut ab an dem Geschenk, was Gott uns gibt, dass wir Heilige sind. Das ist eine Glaubenssache, das können wir annehmen. Aber dann auch als Heilige zu leben, das ist eine richtige Herausforderung. Das ist manchmal harte Arbeit und das kostet viel Kraft. Aber diese Kraft, die schenkt Gott uns. Und das ist diese Auseinandersetzung und diesen Kampf. So wie Gott Freude daran hat, uns zu helfen, ein heiliges, reines Leben zu leben, Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist, so sind da Mächte, die dagegen erhalten und genau das Gegenübergestellte werden. Ein anderer Name von dem Teufel ist Widersacher. Er stellt sich wider das, was Gott will. Ja? Er erhebt sich dagegen und wir sind die Zwischenspieler. Ja, wir sind sehr wichtig. Wir sind so wichtig, dass Gott sein Leben für uns gegeben hat. Und der Teufel, der Widersacher Gottes, freut sich daran, wenn er die Kinder Gottes so einengen kann, dass nicht das sichtbar wird, wie Gott ist, sondern dass eher Zerstörung und Böses, Unreines sichtbar wird. Und ich möchte ganz einfach in der Praxis mal durch die Bibel ein paar so Punkte geben, wo wir sehen können, wie der Teufel so in ein Menschenleben wirken kann. Denn wir müssen aufpassen, unsere eigene Seele ist auch ein tückisches Ding. Und die Bibel redet davon, dass wir die Gabe der Geisterunterscheidung brauchen, dass wir verstehen, was ist meine Seele und was ist, was von draußen kommt. Und das müssen wir auseinanderholen. Das ist auch nicht immer einfach. Ja? So, wir können ja nicht von jeder Schwierigkeit oder Widerstand davon reden, dass das der Teufel ist. Manchmal ist es auch unser eigenes Herz und das müssen wir auseinanderhalten, aber da hilft uns auch die Bibel, da hilft uns, dass wir in Beziehung mit Geschwistern leben und über allem hilft uns der Geist Gottes, dass er uns da Weisheit schenkt. In 2. Korinther 2, Vers 11, vielleicht könnt ihr das, dann brauche ich nicht selbst so rumzusuchen, da ist Paulus schreibt die Korinther war eine Gemeinde in einer Hafenstadt, eine Gemeinde, die sehr durcheinander war. Wenn wir darin lesen, sehen wir, dass wir reichlich Probleme hatten. Und hier schreibt er, dass er schreibt in 2. Korinther 12, Vers 11, dass er wohl bewusst ist, oder uns ist wohl bewusst, was der Satan im Sinn hat, welche Gedanken er hat. Ja? Ja, er 2. Korinther 2, Vers 11. Oh, Verzeihung, dann habe ich das falsch gesagt. Ja? Okay. Denn wir kennen die Absicht des Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Das Wort zum Fall, das kann man hier auch übersetzen mit uns Gedanken zu geben, die nicht von Gott sind, uns durcheinander zu bringen. So, wir müssen wissen, was der Teufel im Sinn hat und damit rechnen, wie er wirkt. In dem Epheser 6 heißt es, die Methoden des Teufels. Ja? Gut. Wenn wir ganz einfach unser Leben so leben, ich weiß noch sehr gut, als junger, ich war erst mal vielleicht ein Jahr gläubig, ich hatte schon viel Schuld in meinem Leben aufgeladen, Gott fing das an wegzupacken und mich freier und freier zu machen. Und ich lag auf einen Abend im Bett und auf einmal, ich war da vielleicht 23, ich war topfit, und auf einmal fühle ich einen Druck auf meinem Brust, so, ich liege da alleine in dem Zimmer, fühle einen Druck auf meinem Brust und ich spürte ganz einfach, hey, das ist irgendwie, das ist nicht normal, das ist nicht mein Körper. Und ich hatte auch große Angst und ich habe immer schlechter Luft gekriegt. Und ich habe dann, irgendwie habe ich gesagt, Jesus, helfe mir. Und mit, dass ich den Namen Jesu ausgesprochen habe, war das alles weg. Und ich habe ein paar Mal in meinem Leben ganz einfach solche Momente gehabt, wo ich wirklich die Gegenwart, die finstere Gegenwart spürte und mich einengen wollte oder Angst machen wollte. Und ich wirklich spürte, ich muss hier Stand nehmen. Ja? Und das sind die Dinge, die sind vielleicht verhältnismäßig einfach. Aber das Wirken, die Methode von dem Teufel, die sind oft viel subtiler. Das ist so ungefähr, wenn hier eine reinkommen würde mit einem großen Knüppel und weiß ich was, dann springen wir alle an der Seite, wissen uns gleich, wir müssen uns vorbereiten auf einen Kampf oder Flucht durch die Fenster oder weiß ich was. Aber wenn jemand rein, ganz freundlich reinkommt und es sieht alles gut aus, ja, aber hat ein Messer unter seiner Jacke, dann ist das viel gefährlicher. Und der Teufel kommt eigentlich viel mehr, sein Weg ist eigentlich viel hinterlistiger, viel feiner. Dass er uns gerade, wenn wir als Kinder Gottes länger gläubig sind, dann dickste Brocken weg sind, dann kommt er viel subtiler. In Lukas 4 lesen wir, und ich will uns ganz sensibel machen, dass wir verstehen, wie der Teufel in unserem Leben, wie Dämonen in unserem Leben reinwirken möchte. Ja? Und das soll uns keine Angst machen. Ja? Mir hat das oft viel Angst machen wollen. Dann denke ich, oh, muss aufpassen. Aber ich habe das aus einer falschen Perspektive dann gesehen. Ich muss das wissen und erkennen, weil ich mit Jesus viel stärker bin, sodass ich da Stand gegen habe, dass mir nicht etwas genommen wird, was er mir gegeben hat. Wenn er mir Freiheit schenkt, dann muss ich mich nicht einengen lassen. Versteht ihr? So, wenn wir darüber reden, heißt das nicht, wir wollen den Teufel groß machen oder was auch. Nein, der hat verloren, aber er ist wirksam und er ist nicht zu unterschätzen. Und wir müssen Stand nehmen, sonst kann er ganz einfach Raum gewinnen in unserem Leben. In Epheser 4 heißt es, und gibt dem Teufel keinen Raum, sondern wir können ihm einen Raum geben. Und das wollen wir nicht. Stimmt es? Ja, und daran müssen wir widerstehen, sich dagegen stellen. In Lukas 4 sehen wir etwas, vom wie der Teufel wirkt. Er kommt zu Jesus, und ich habe euch das öfters gesagt, weil ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir das verstehen. Und das Erste, wenn der Teufel zu Jesus kommt, wir dürfen dieses Zwiegespräch, Jesus wird das seinen Jüngern erzählt haben, mitverfolgen. Und das Erste, was der Teufel tut, er stellt Jesus in Frage. Bist du Gottes Sohn? Ja? Und dann kommt er mit allerhand typischen Dingen, um zu verführen, mit Macht Versorgung und Gott zu versuchen. Aber das Erste, was er fragt, ist, bist du Gottes Sohn? Wenn auf dein und mein Leben die Fragestellung kommt, hat Gott uns wirklich, hat Jesus uns wirklich erlöst? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Und du hast dein Leben auf Jesus anvertraut. Wenn die Frage kommt, bin ich gut genug? Ne? Und diese Welt stellt uns am laufenden Meter in Frage. Ob du weiß oder schwarz oder gelb oder rot bist, ein ist nicht gut, das andere ist gut, das eine ist viel besser, alles viel schlechter. Ob du gebildet bist, ob du viel Geld hast, ob du gut aussiehst oder schlecht aussiehst, ob du dick oder dünn bist oder ob du vernünftig Deutsch reden kannst oder welche Sprache. Wir haben alles, was uns irgendwie, ob du hochgebildet bist und schlecht gebildet bist, wir haben alles, was uns Werte geben will, Identität geben will, und das ist gewaltig umkämpft und das macht von uns Menschen, wenn wir uns danach richten, Gefangene von dieser Welt. Aber wenn wir unsere Identität verstehen, wer wir sind, weil wir ein Geschöpf Gottes sind, weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat und sagt, du bist so wertvoll, dass ich mein Leben für dich gegeben habe, dann wissen wir, unsere Identität, wer ich bin, ist uns geschenkt. Die muss ich mich nicht erarbeiten. Halleluja! Halleluja. Das ist ein wunderbares Geschenk, das lässt einem aufatmen. Ich habe Realschule 2 Jahre doppelt gemacht. Ich bin trotzdem ein wichtiger Mensch. Ich bin kein Millionär. Ich bin wohl reich, aber okay. Ja? Aber es ist doch wunderbar, dass wir wissen, diesen Zuspruch Gottes über unser Leben lässt uns aufatmen. Ich darf da sein und ich darf der Mensch sein, der ich bin. Ist das nicht schön? Wir alle Menschen sind letztendlich auf der Suche nach einer Bewertung, dass wir gut sind. Ja? Aber Gott schenkt uns das in Christus. Der Teufel wird immer versuchen, unsere Identität runterzumachen, uns klein zu machen, dass wir uns schämen. Haben wir Schwierigkeit? Ach, du hast Schwierigkeit. Ach, du siehst so aus. Ach, du hast das nicht. Das, du kannst das nicht und so weiter. Das ist der Geist dieser Welt, der uns fertig machen möchte. Aber der Geist Gottes gibt uns einen Zuspruch. So wie du bist, bist du geliebt. Halleluja. In Christus angenommen. Und hast du einen Wert. Und auch wenn das eine nicht so gut kannst, das macht nichts aus. Du hast einen Wert. Wenn du nie wieder was auf die Beine stellen könntest, du hast einen Wert, der dir geschenkt ist. Ist das nicht wunderbar? Und das ist sehr, sehr, sehr schön. So, wir sehen, dass der Teufel ganz einfach versucht, die Identität, das Erste von uns anzugreifen. Das, was wir in Jesus bekommen haben. Und da muss man ganz praktisch, mir ging es mal richtig schlecht, aus Christen ganz mal richtig schlecht gehen. Ja? Ich hatte Erschöpfungsdepressionen, ich habe mich völlig ausgebaut, ich habe manches falsch verstanden, mir ging es richtig schlecht. Und ich, Bibel lesen, beten, es hat alles nicht mehr geholfen, so. Mir ging es richtig schlecht. Aber Gott lässt nicht zu, dass wir Übervermögen versucht werden. Und ich habe das euch schon mal öfters gesagt. Und irgendwann spürte ich so, ich habe mich gefühlt, dass ich eher unter dem Bürgersteig durchkriechen würde wie ein Maulwurf. Ja, weil ich habe mich so geschämt. Ich war immer der Starke, der immer alles gemacht hat. Und da war ich 40 und war völlig platt. Ich konnte nichts mehr. Ja. Aber dann habe ich ganz... Und es ging mir dann wirklich schlecht. Aber ich habe mich vor den Spiegel gestellt, sage, Herr, aber du sagst über mein Leben, ich bin wertvoll. Da habe ich ganz meine Hand auf den Kopf gelegt und ich habe mich gar nicht nachgefühlt. Hand auf den Kopf gelegt, Roland, du bist ein gesegneter Mensch, du bist ein Mann Gottes und du bist geliebt. Halleluja. Ich bin durch diesen finsteren Tal durchgegangen und am Ende stärker rausgekommen, als dass ich reingegangen bin. Mit mehr Wahrheit und Liebe in mein Herz. Möchte es nie wieder erleben. Aber wir sind mehr als Überwinder. Und der Teufel will versuchen, uns völlig fertig zu machen, uns flach zu legen, uns anzuklagen. Und wenn es uns schlecht geht, klägt er uns so an. Und du bist ein Christ, an dir geht es schlecht. Er ist der Ankläger der Brüder. Und auch das ist seine Methode. Wir lesen davon gerade diesen Text in 2. Korinther 2, Vers 11. Da geht es um Vergebung. Jemand hatte Fehler gemacht. Und er soll nun Vergebung bekommen, ja, und das soll ihm auch zugesprochen werden. Wie wichtig ist, dass wir einmal Vergebung empfangen, aber sie dann auch annehmen und wissen, wir sind vergeben. Ja? In diesem Kapitel, in diesem Abschnitt vor, dass er das sagt, dass wir uns bewusst sind, welche Gedanken der Teufel hat, ja, welchen Sinn er hat, was er möchte, uns anzuklagen, dann geht es da um Vergebung. Und im Vers 10 heißt es davor, wenn aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben habe, es vergeben, um euren Willen vor Christi Angesicht. Damit wir nicht übervorteilt werden von Satan oder den Satan einen Vorteil geben, weil wir nicht Vergebung walten lassen, ja. Darum ist es wichtig, den zweiten Punkt, dass wir Vergebung leben, dass wir sie annehmen, dass wir sie aussprechen dürfen, wenn wir unsere Sünde bekennen, er ist treu und gerecht und er vergibt uns alle Sünde, alle, ja, alle. Ich finde das manchmal so, ich finde es manchmal sehr schwer, das wirklich so zu ergreifen. Aber ich freue mich richtig und sage, so steht es geschrieben, auch wenn ich es so schwer finde vorzustellen, dass ich nicht doch noch ein bisschen leiden muss unter das, was ich gemacht habe. Ja? So, aber es ist ein Geschenk. Und der Teufel ist der Ankläger und er hat einen von seinen Methoden, einen von seinen Vorgängen, es uns immer anzuklagen und Schuld an uns haften zu lassen, die wir schon längst bekannt haben, die geklärt sind. Ist das eine gute Botschaft? Das ist eine sehr gute Botschaft. Ja. Und da müssen wir Stand nehmen. So, ich rede nur so mal ein bisschen, dass wir das ein bisschen rausnehmen, verstehen, was die Methode, wie der Teufel wirken möchte. Ja? Und ich möchte mal mit uns in 1. Timotheus 4, Vers 1, 4, da decken wir etwas auf, was eigentlich gerade eher so nicht so erwartet wird. Wir denken natürlich sehr schnell, wenn eine Weise was perverse Dinge macht, andere erschießt oder was dann auch, dass der Teufel dahinter steckt. Und oft ist das auch so. Aber auch aus dem Herzen von Menschen kommt Bösheit und so weiter. Aber hier lesen wir in 1. Timotheus 4, ich lese es mal eben vor sonst, 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 4. Der Geist aber, Paulus schreibt an Timotheus, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, so die haben geglaubt, sie werden aber abfallen. Und verführerische Geistern und teuflische Lehre anhängen. Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben, sie gebieten nicht zu heiraten und Speise zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. So, was wir hier sehen, Paulus sagt, dass bestimmte Dinge, die sehr religiös und fromm aussehen können, einen Ursprung haben ganz oft bei den Teufeln. Ja? Und vielleicht könntest du den Vers 3 nochmal, so, sie verbieten zu heiraten oder bestimmte Speisen zu essen. Ja, so, das sind bestimmte Vorschriften, äußere Vorschriften, die Menschen aufgelegt werden und die werden als geistlich dargestellt. Aber Paulus sagte ursprünglich ganz einfach bei dem Teufel. Das ganz einfach, dämonische Geister haben das Leute in ihr Herzen eine Sinne gegeben, sie sind von dem Wort Gottes abgewandt und sie haben sich diese Lehre zugewandt. Ich weiß noch sehr gut, dass ich, wir waren beim Evangelisieren, und da hatten wir ja auch mit anderen religiösen Menschen zu tun. Und ich habe die erstmal ganz einfach gedacht, ja, die glauben auch an Jesus. Ich war noch ziemlich unbefangen und habe dann so eine Feindlichkeit erlebt, ja, dass man sagt, das ist das dann. Und das ging darum, dass wir ganz einfach unseren Glauben anders ausgelebt haben und bestimmte Regeln nicht gehalten haben. Ja, und da kam so eine Feindseligkeit drin. Und da sehen wir, dass Religiosität dir wegführt von der Gnade Gottes, von dem Geschenk, von der Freiheit, was in Römer 14 heißt, zum Beispiel, der eine hält alle Tage für gleich, der andere findet einen Tag wichtiger. Hier lesen wir von Essensvorschriften, dass die Dinge nicht entscheidend sind und dass sie selbst einen teuflischen Hintergrund haben können, weil sie der Mensch wegführen von der Gnade Gottes und von der Freiheit, in Dankbarkeit vor Gott zu leben. Und hinführen zu einer Selbstgerechtigkeit, die wegführt von der Gnade Gottes. Und dass Dinge, die sehr religiös aussehen, können vom tiefsten teuflischen Ursprung haben. Kolosser 2, Vers 15, das ist wichtig. Das ist interessant, ist im Neuen Testament lesen wir eigentlich bald mehr Warnungen vor Religiosität. Und Religiosität heißt eigentlich, kurz gefasst, durch mein Verhalten, was ich tue, ist Gott mit mir zufrieden und nimmt er mich an. Das ist, was Religion sagt. Religion sagt, durch das äußere Halten von Regeln, von Kleidung, von Verhalten, dadurch, dass ich das tue, ist Gott mit mir zufrieden. Das macht der Mensch auch stolz und es trennt den Mensch auch, ja. Und das Evangelium ist die Gnade von Gott durch Jesus, passe ich zu Gott, er schenkt mir Vergebung. Und erst von daraus kommt ein anderes Leben. Und ich fange nicht an, bestimmte Dinge zu halten, sodass Gott mit mir zufrieden ist. Habt ihr das verstanden? Das ist ganz wichtig, weil es zerstört Leben. Und es trennt Menschen. Was habe ich auch unter Gläubigen schon gesehen, wie man sich gegenseitig bekämpft hat über zweitrangige Dinge, wo man sich stehen lassen kann. Ganz einfach, okay, du kannst das so finden, ich finde das so, wir geben uns diese Freiheit. Die Freiheit ist uns geschenkt. Die Bibel sagt, zu Freiheit hat Christus uns berufen, nicht zur Freiheit zur Sünde, aber wohl zu einer Freiheit, unterschiedlich leben zu dürfen und uns so anzunehmen. Gut, dann wollte ich noch mal eben in Kolosser 2, dann... Ja, sonst muss ich das ist ein ziemlich langer Abschnitt, das eigentlich auf diesem gleichen Problem eingeht. God's Electric Power Company. Kolosser kommt dann vor Thessaloniker. Vielleicht lese ich das doch mal eben durch. Die meisten sind noch wach, auch die hintere Reihe. Gut. Sonst dann, oh ne, ich trinke selbst eben, ich wollte schon sagen, bringe ich dir ein Gläschen Wasser. So, Kolosser 2, Vers 15. Ist das möglich, von 15 dann so da durchzugehen, Johann? So, auf diese Weise würde die Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumontag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das alles sind nur schwache Abbilder und Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. So, er sagt, dass Jesus hat den Teufel überwunden und auch diesen Satzungen, sie sind nur am Bild auf das hin, was Jesus für uns getan hat. Und das, was wir in Jesus bekommen haben, lasst eure Rettung deshalb von niemandem in Frage stellen. Schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falsch verstandene Demut gefangen, Engel zu verehren und sich dabei stolz auf ihre Vision berufen. Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich ja doch nur um sich selbst. Und halten sich nicht mehr an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Denn nur von ihm her kann die Gemeinde aus seinem Leib zusammengehalten werden und gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder. So wachsen sie, wie Gottes will. So, das war... So, wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann seid ihr auch von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit. Interessant ist das, wo er ganz am Anfang sagt, dieses Neumond und Essgewohnheit und was man an den Sonntag macht und nicht tut und so weiter. Alles, was Religion so beinhaltet, sagt, das hat Jesus entwaffnet. Er hat das erfüllt und nicht diese Dinge, sich zu halten. Man müsste sich auch manchmal fragen, wenn es um religiöse Gewohnheiten, auch in unserem christlichen Abendland, wie die Menschen eigentlich von den Kern weggeführt. Und darum ist es auch wichtig, dass wir dafür beten. Ja? So, seid ihr auch von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit? Halleluja. Ich bin so froh, dass die Liebe kann mich einengen in dem Sinne, dass ich von den anderen Rücksicht nehme. Und ich bin zum Beispiel gewohnt, weil ich nicht mit christlichen Rahmen groß bin, auf Sonntag ruhig zu arbeiten. Ja? Und Feiertage haben für mich emotionell immer wenig Inhalt, weil ich da nicht mit groß geworden bin. Aber aus Rücksicht von den anderen würde ich sonntags nicht arbeiten oder Feiertage auch halten, aber nicht als ein Gesetz, Halleluja, sondern als das Gesetz der Liebe, dass man Rücksicht nimmt, ja? Und nicht aus einer Verlagerung, dass man die Gnade Gottes abtut. Gut, habt ihr das verstanden, dass wir zu einer Freiheit berufen sind, aber die Freiheit auch immer mit Liebe ist und wir Rücksicht auch nehmen auf Menschen, die das wohl wichtig finden, dass wir sie darum nicht um verachten, aber uns auch nicht einlullen lassen, sagen, ja, da geht es darum. Gut, so Religiosität, das ist eigentlich dieses Verblenden, ja, und sich auf sich selbst richten, was ich mache. In 2. Korinther 4, Vers 4, vielleicht kannst du Johann das noch an die Wand werfen. Rede ich zu laut? Nein? Okay, gut. Und zu schnell? Gut. Das ist auch mal gut. So, hier wird über Paulus redet über Leute, die glauben und nicht glauben. Und dann die Menschen, die nicht glauben, er hat, sagt von sich, sie hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so einen Geist und mit seinen Dämonen, ja, verblendet, dass sie nicht glauben. Sie hat es vor die Augen geführt und das ist, was Religiosität auch tut, dass es nicht zu wirklichem Glauben kommt, sondern dass es zu äußeren Bewegungen gibt, die das Herz nicht verändert und den Menschen nicht zu Gott führt. So, sie hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie nicht glauben. So, er sagt, hier liegt ein geistlicher Hintergrund, ein geistlicher Ursprung des Nichtglaubens. Ja? Deshalb sehen sie auch das helle Licht dieser Botschaft nicht, die von Christus und seiner Herrlichkeit spricht. Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus, weil dieser Gottes Ebenbild ist. So, wir sehen, dass der Teufel, dass diesen geistlichen Kampf des Teufels auch dahin führt, dass Leute ganz einfach nicht glauben. Ja? Was ist, heißt das für uns? Dass wir für den Menschen beten. Die Bibel sagt, wir sollen vor allen Menschen beten, sie nicht darum verachten, weil Gott ist stärker. Und wenn wir vor unseren Kindern beten, wenn wir für die Menschen beten, die wir lieben, für die Menschen um uns herum, dass Gott sie Gnade schenkt, dass dieses, was der Teufel, diese Blindheit, die der Teufel sich vor Augen wird, dass sie weggenommen wird, dann ist das ein priesterlicher Dienst und dann ist das ein geistlicher Kampf, der hilft, dass Menschen zum Glauben kommen. Amen. Ja. So, auch da sehen wir einen geistlichen Hintergrund, dass Menschen nicht glauben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin immer sehr dankbar, dass ich glauben kann. Und irgendwo liegt auch der Verantwortung des Menschen bei sich selbst, das ist ein Geheimnis. Wir können nur glauben, wenn Gott uns hilft. Gleichzeitig will Gott, dass alle Menschen glauben und es ist auch eine Verantwortung, ein Schritt von uns. Und wir sehen, dass es einen geistlichen Kampf gibt, dass der Teufel nicht will, dass die Menschen glauben, dass sie vertrauen und dieses wunderbare Angebot von Jesus erkennen. Wo das alles zusammenkommt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie alle einen Bestandteil haben davon, dass wir zum Glauben kommen und dass es auch einen Kampf gibt. Dann möchte ich damit abschließen, dass man auch das Leben von Einzelnen sehen. Wer von euch hat von den Judas mal gehört? Judas Iskariot. Die meisten. Interessant ist eigentlich, dass er hat eine Grundlage, er war gierig. Ja, er ging schon nicht treu mit Geld um. Und dann heißt es, mit dass er diesen gewaltigen Schritt macht, um das Geldes willen Jesus zu verleugnen, dass der Satan Einzug hielt in sein Herzen. Und dann kam er zu dieser abscheulichen Tat. Und ich glaube, das ist eben auch eine Funktion oder eine Methode von dem Teufel, wenn wir Schwäche in unserer Seele haben, dass er das gern als Landungsplatz benutzt, um es dann extrem werden zu lassen. Ja? Und das ist auch, wenn wir hören, dass Leute schreckliche Dinge getan haben. Ich glaube, das wird dem Teufel so einen Raum gegeben, dass sein Wüten noch mit das menschliche Böse zusammenkommt. In Apostelgeschichte 5 lesen wir von zwei Menschen, Hananias und Sapphira. Sie waren Ehepaar, sie waren gläubig. Sie war sehr wichtig, das war denen sehr wichtig, was die anderen von sie gedacht haben. Und die wollten sich gut darstellen, besser darstellen, als sie waren. Und dann haben sie gelogen. Sie haben gesagt, sie hätte alles gegeben, aber sie hatte, ich sage es mal eben so salopp, die Hälfte gegeben. Und dann sagt Petrus, einerseits ist das deren Entscheidung gewesen, aber er sagt auch gleichzeitig, wie hat der Teufel das in eure Herzen hineingelegt? Ja? So, da kommt auch diese geistliche Dimension hin, dass wenn es um Gier geht, und ich würde sagen, selber im sexuellen Bereich, im Macht, in was wir gesehen haben von Ansehen und alles, dass wenn wir da nicht aufpassen, auch der Teufel hineinkommt und uns versucht zu fangen und wir wirklich zu Dingen kommen, wo die uns später bereuen werden und wo wir uns selbst und andere mit schaden. Und da müssen wir uns dagegen stellen. Es ist eigentlich alles Schöne. Dass Gott Geld ist doch etwas Wunderbares. Da kann man so viel Gutes mit tun. Aber man kann auch gierig danach werden und ein Gefangener werden und eine teuflische Dimension kommt hinein. Wenn wir sehen, wie unsere Welt aussieht, nur durch Gier, da muss man sagen, du, da steckt mehr dahinter. So diese Bösheit. Die Sexualität ist ein wunderbares Geschenk Gottes. Die religiöse religiöse Geister, ich sage nur mal, die wollen den Menschen dahin führen, Sexualität ist nur böse. Was haben Mönche zum Teil gemacht? Sich mit Brennnessel geschlagen, um ihren sexuellen Trieb zu widerstehen und sich, weiß ich was, gequält. Aber es ist nicht die Realität des Menschen, so hat Gott uns nicht geschaffen. Ja? Und an der anderen Seite, so, das zu verleugnen, und da ist Perverses durchgekommen. Es gab zwischen Kloster, hat es Gänge gegeben zwischen München und die Nonnen, und da sind schreckliche Dinge geschehen mit Abtreibung und so weiter. Warum? Der Mensch, der kann nicht aus sich selbst ein heiliges Leben führen. Er braucht die Gnade von Gott. Und da sind die dämonischen Dimensionen hineingekommen, was zu Abscheuliches geführt hat. Und an der anderen Seite sehen wir Perversität, wo Leute nicht zur Befriedigung kommen, weil sie sich in wildste, perverse, sexuelles Zeugs reinwerfen und sie nicht zur Befriedigung kommen. Und dazwischen geht der Weg Gottes. Und er ist in diesem Leben manchmal eine Gratwanderung. Ja, nicht nach rechts in Gesetzlichkeit hineinzufallen und der Verleugnung, das Schöne, was Gott gegeben hat, und nicht nach links wegzufallen in Begierde und Perversität. Und das hat mit Geld zu tun, das hat mit Sexualität zu tun, das hat mit Identität zu tun, das hat mit unserem ganzen Leben zu tun. Und da gibt es den wunderbaren Weg, den Wandel im Geist und die Aussage Gottes über unserem Leben in Christus, dass wir stehen dürfen mit ihm in dieser Welt, mitten in Kämpfen, die uns bestimmt. Mitte durch Täler, die uns auch bestimmt sind, dürfen wir mehr als Überwinder sein, unserem Glauben behalten und ein segenreiches Leben führen. Und Gott bekommt die Ehre und wir dürfen in diesen Zuspruch und in diesen Stand leben. Und Vater im Himmel, ich danke, dass du uns da leitest und führst. Herr Jesus, ich danke, dass dein Wort sagt, dass wir dem Bösen fest widerstehen dürfen im Glauben, Herr. Und ich danke, dass du uns da Gnade schenkst, Herr. Ich danke, Herr, dass du uns hilfst, das Böse zu meiden, Herr. Herr, dich nicht zu versuchen, durch uns auf Dinge einzulassen, die nicht gut sind, Herr. Dass wir den Teufel keinen Raum geben. Vater, ich danke für deinen Heiligen Geist, dass er uns hilft, in dieses Leben zu stehen und auch einen guten geistlichen Kampf zu kämpfen. Nicht in Krampf, Herr, sondern in einer tiefen Zuversicht zu dir, dass wir mit dir mehr als Überwinder sind. Dass du uns nicht verdampfst, wenn wir mal fallen, Herr. Dass du uns nicht in Zwänge hineinführst, Herr, in religiöse Äußerlichkeiten, Herr, sondern dass wir aufatmen dürfen, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr, dass du jede einzelne von uns anrührst. Herr, und ich bete auch, dass du das Verblendete wegnimmst von unseren Augen, wenn wir das helle Evangelium nicht sehen können, Herr. Wenn wir das innerlich nicht erfassen können, Herr, was du für uns getan hast und wie du unserem Leben siehst und du uns schwer tun, Herr, diese geistliche Realität, Herr, zu erfassen. Ich danke, dass du uns hilfst, Herr, jeder Einzelne von uns. Ich preise dich, Herr. Danke, Geist Gottes, dass du wirkst. Die noch nicht glauben, dass du hilfst, dass sie glauben können. Die glauben, Herr, dass wir im Glauben stehen können, Herr. Die gefallen sind, dass sie glaubensvoll wieder aufstehen können, Herr. Ich danke dir dafür, Vater. Halleluja, danke für dein Wirken in unserem Mitten. Danke, Herr, Halleluja. Ich preise dich, Herr. Ich ehre dich, Herr. Und ich glaube auch, dass Gott sagt, sei mutig und sei stark. Ich habe nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Besonnenheit und der Liebe. Darum fürchte dich nicht. Ich bin für dich, wir können wider dich sein. Ich habe dich gerufen und gezogen mit Seilen meiner Liebe. Du bist mein. Halleluja. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen.